Sieben Wochen mit Paulus, neunter Tag, Apostelgeschichte 19, Vers 23. In dieser Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Weges zu schweren Unruhen. Dort gab es einen Silberschmied namens Demetrius. Er stellte silberne Nachbildungen vom Tempel der Artemis her. Damit verschaffte er auch den anderen Kunsthandwerkern vor Ort ein gutes Einkommen. Sie und die Arbeiter, die für sie tätig waren, rief Demetrius einmal zusammen und sagte: Männer, ihr wisst, unser ganzer Wohlstand hängt an diesem Geschäft. Wie ihr seht und hört, hat dieser Paulus viele Leute überredet und verführt, nicht nur hier in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asia. Er redet ihnen ein, dass es keine Götter gibt, die von Menschenhand gemacht sind. Damit ist aber nicht nur die Gefahr verbunden, dass unser ganzes Gewerbe in Verruf kommt. Vielmehr droht dadurch die Bedeutung des Tempels der großen Göttin Artemis zu schwinden. Ja, es wird noch so weit kommen, dass die Göttin selbst nicht mehr geachtet wird. Sie, die man in der ganzen Provinz Asia und überall in der Welt verehrt. Als die Männer das hörten, packte sie die Wut und sie schrien: Groß ist die Artemis von Ephesus! Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und die Leute stürmten ins Theater. Dorthin schleppten sie auch zwei Reisegefährten des Paulus, Gaius und Aristarch aus Makedonien. Als Paulus selbst zur Volksversammlung gehen wollte, hielten ihn die Jünger zurück. Auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die mit Paulus befreundet waren, schickten ihm eine Warnung: Lass dich nur nicht im Theater blicken. Dort schrien alle wild durcheinander, denn in der Versammlung herrschte große Verwirrung. Die meisten wussten nicht einmal, warum man überhaupt zusammengekommen war. Die Juden schickten Alexander nach vorn. Einige aus der Menschenmenge erklärten ihm noch, was er sagen sollte. Alexander bat mit einer Handbewegung um Ruhe und wollte von der Volksversammlung mit einer Verteidigungsrede beginnen. Aber als die Leute merkten, dass er Jude war, schrien sie alle wie aus einem Mund: Groß ist die Artemis der Ephesus! Das ging ungefähr 2 Stunden lang so. Schließlich gelang es dem Stadtschreiber, die Menge zu beruhigen. Er rief: Ihr Leute von Ephesus, alle Welt weiß doch, dass die Stadt Ephesus über den Tempel der großen Artemis wacht. Auch ist bekannt, dass wir hier ihr Standbild aufbewahren, das vom Himmel gefallen ist. Das kann keiner bestreiten. Beruhigt euch also und lasst euch zu nichts hinreißen. Ihr habt diese Männer hergeschleppt. Sie haben weder unseren Tempel bestohlen noch unsere Göttin gelästert. Wenn Demetrius und seine Handwerker Anklage gegen jemanden erheben wollen, dann sollen sie vor Gericht gehen. Dafür sind die Statthalter zuständig. Vor ihnen können die Gegner ihren Streit austragen. Wenn ihr aber noch andere Anliegen habt, muss das auf einer ordnungsgemäßen Versammlung geklärt werden. Sonst sind wir nach dem heutigen Vorfall in Gefahr, dass man uns wegen Aufruhr verklagt. Es gibt ja nicht einmal eine Begründung für diesen Volksauflauf hier. Mit diesen Worten löste er die Versammlung auf. Kapitel 20. Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen und machte ihnen Mut. Dann verabschiedete er sich, um nach Makedonien zu reisen. Unterwegs besuchte er überall die Gemeinden und ermutigte sie in langen Reden. Schließlich kam er nach Griechenland und blieb 3 Monate dort. Dann wollte er mit dem Schiff nach Syrien weiterfahren. Aber die Juden planten einen Anschlag auf ihn. Deshalb entschloss er sich zum Rückweg über Makedonien. Seine Begleiter waren Sopater aus Beröa, der Sohn von Pyrrhus, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich, Gaius aus Derbe und Timotheus, außerdem Tychikus und Trophimus aus der Provinz Asia. Diese beiden fuhren voraus und warteten in Troas auf uns. Wir anderen stachen nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi aus in See. Nach 5 Tagen stießen wir in Troas wieder zu ihnen und verbrachten 7 Tage dort. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Brot zu brechen. Paulus sprach zu den Versammelten. Weil er am folgenden Tag abreisen wollte, zog sich seine Rede bis Mitternacht hin. In unserem Versammlungsraum im oberen Stockwerk brannten viele Öllampen. In der Fensteröffnung saß ein junger Mann namens Eutychus. Als Paulus so lange sprach, wurde er vom Schlaf übermannt. Er stürzte im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus ging hinab. Er warf sich über ihn, nahm ihn in die Arme und sagte: Beruhigt euch, er lebt noch. Paulus ging wieder hinauf. Er brach das Brot in Stücke und aß mit ihnen. Dann redete er noch lange zu den Versammelten. Schließlich wurde es Morgen und Paulus machte sich auf den Weg. Den Jungen aber brachten sie gesund nach Hause. Für die Versammelten war das eine große Ermutigung. Wir bestiegen ein Schiff und fuhren voraus nach Assos. Dort sollten wir Paulus an Bord nehmen. Das hatte er so angeordnet, weil er selbst den Landweg nehmen wollte. Als er in Assos wieder zu uns stieß, nahmen wir ihn an Bord. Dann fuhren wir nach Mytilene. Von dort segelten wir am nächsten Tag weiter und kamen bis vor die Küste von Chios. Am Tag darauf legten wir in Samos an und noch einmal einen Tag später erreichten wir Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren. Er wollte in der Provinz Asia keine Zeit verlieren. Also beeilte er sich, um möglichst am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Von Milet aus schickte Paulus eine Nachricht nach Ephesus. Darin bat er die Gemeindeältesten, zu ihm zu kommen. Und als sie eingetroffen waren, sagte er zu ihnen: Ihr wisst ja, wie ich mich die ganze Zeit bei euch verhalten habe. Vom ersten Tag an, nachdem ich in der Provinz Asia angekommen war. Ich habe dem Herrn gedient, ohne an mich selbst zu denken. Tränen und schwere Prüfungen gehörten dazu, weil Juden mich verfolgt haben. Ich habe nichts verschwiegen, was für euch wichtig ist. Im Gegenteil, ich habe euch alles verkündet und euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in euren Häusern. Ich habe Juden und Griechen beschworen, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Jetzt muss ich nach Jerusalem. Der Heilige Geist zwingt mich dazu. Ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass in jeder Stadt kündigt der Heilige Geist mir an, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch was liegt schon an meinem Leben? Es kommt nur darauf an, dass ich mein Ziel erreiche. Ich habe den Auftrag zu erfüllen, den Jesus, der Herr, mir gegeben hat. Zeuge zu sein für die gute Nachricht, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Eines weiß ich, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen. Keiner von euch, denen ich einst das Reich Gottes verkündet habe. Deshalb erkläre ich heute feierlich vor euch. Mich trifft keine Schuld, wenn einer von euch verloren geht, denn ich habe nichts verschwiegen, im Gegenteil, ich habe euch alles verkündet, was Gott vorhat. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Der Heilige Geist hat sie eurer Aufsicht anvertraut. Ihr sollt als Hirten für die Gemeinde Gottes sorgen, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, wenn ich fort bin, werden reißende Wölfe über euch eindringen und über die Herde herfallen. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die falsche Lehren verkünden. So wollen sie die Jünger irreführen und auf ihre Seite ziehen. Bleibt also wachsam. Denkt stets daran, 3 Jahre lang habe ich mich bemüht, jedem Einzelnen von euch den rechten Weg zu zeigen. Bei Tag und bei Nacht oft unter Tränen. Jetzt vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Sie hat die Kraft, euch im Glauben zu festigen. Durch sie werdet ihr das Erbe erhalten, das Gott für alle Heiligen bestimmt hat. Ich habe nie jemanden um Silber, Gold oder Kleidung gebeten. Ihr wisst selbst, den Lebensunterhalt für mich und meine Begleiter habe ich mit meinen eigenen Händen verdient. Ich habe es euch in jeder Hinsicht vorgemacht. Wir müssen so hart arbeiten, damit wir uns auch um die Bedürfnisse kümmern und die Bedürftigen kümmern können. Dabei sollen wir uns immer an das erinnern, was Jesus der Herr dazu gesagt hat. Geben ist seliger als nehmen. Nach diesen Worten kniete Paulus zusammen mit allen Anwesenden nieder und betete. Da brachen sie alle in lautes Weinen aus und fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten tat ihnen weh, dass er gesagt hatte, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen. Schließlich begleiteten sie ihn zum Schiff. Kapitel 21. Nach dem Abschied von den Gemeindeältesten aus Ephesus stachen wir von Milet aus in See. Wir fuhren auf direktem Weg nach Kos. Am nächsten Tag erreichten wir Rhodos und von dort aus Patara. Dort fanden wir ein Schiff, das nach Phönizien fuhr. Wir gingen an Bord und legten ab. Wir sichteten Zypern, ließen es aber links liegen und nahmen Kurs auf Syrien. In Tyros gingen wir an Land, denn dort musste das Schiff die Ladung löschen. Wir machten die Jünger in Tyros ausfindig und blieben 7 Tage bei ihnen. Aufgrund aber einer Eingebung des Heiligen Geistes warnten sie Paulus dringend davon, nach Jerusalem weiterzuziehen. Als unser Aufenthalt zu Ende ging, brachen wir zur Weiterreise auf. Alle Jünger zusammen mit ihren Frauen und Kindern begleiteten uns bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten. Dann verabschiedeten wir uns voneinander und bestiegen das Schiff, während sie nach Hause zurückkehrten. Von Tyros fuhren wir nach Ptolemais, wo unsere Schiffsreise endete. Wir besuchten die Gemeinde dort, blieben aber nur einen Tag bei ihnen. Am nächsten Morgen brachen wir auf und zogen zu Fuß weiter nach Caesarea. Dort suchten wir das Haus des Philippus auf. Er verkündete die gute Nachricht und war einer der 7. Während unseres Aufenthalts blieben wir bei ihm. Philippus hatte 4 Töchter. Sie waren nicht verheiratet und hatten die Gabe, als Prophetinnen zu reden. Wir hielten uns einige Tage in Caesarea auf. Während dieser Zeit kam ein Prophet namens Agabus aus Judäa dorthin und suchte uns auf. Er nahm Paulus den Gürtel ab, fesselte sich selbst die Hände, die Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem genauso fesseln. Dann werden sie ihn an die Heiden ausliefern. Als wir das hörten, flehten wir zusammen mit den Gemeindemitgliedern von dort Paulus an, geh nicht nach Jerusalem. Aber Paulus antwortete, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem für Jesus, den Herrn, gefangen nehmen zu lassen, ich bin auch bereit, für ihn zu sterben. Er ließ sich nicht umstimmen. Schließlich gaben wir es auf und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Bald darauf machten wir uns für die Reise fertig und zogen nach Jerusalem. Einige Jünger aus Caesarea begleiteten uns. Sie wollten uns zu Mnason aus Zypern bringen, einem Jünger aus der Anfangszeit. Der sollte uns als Gäste bei sich aufnehmen. Als wir nach Jerusalem kamen, wurden wir von den Brüdern und Schwestern dort herzlich empfangen. Am nächsten Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus. Auch die Gemeindeältesten waren alle dabei. Paulus begrüßte sie. Dann berichtete er in allen Einzelheiten von seinem Dienst, was Gott unter den Menschen aus anderen Völkern durch ihn bewirkt hatte. Als sie das hörten, lobten sie Gott. Doch dann sagten sie zu Paulus, du musst bedenken, Bruder, wie viele Tausende von Juden zum Glauben gekommen sind. Sie alle halten sich zwar an das Gesetz, aber jetzt hat man ihnen erzählt, du würdest alle Juden in der Fremde dazu auffordern, sich von Mose abzuwenden. Du hättest gesagt, sie sollten ihre Kinder nicht mehr beschneiden lassen. Außerdem müssen sie nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Was sollen wir jetzt machen? Sie werden auf jeden Fall erfahren, dass du hier bist. Wir raten dir Folgendes. Wir haben hier 4 Männer, die ein Gelübde abgelegt haben. Tu dich mit ihnen zusammen und vollziehe gemeinsam mit ihnen die vorgeschriebene Reinigung. Übernimm die Kosten, die für sie anfallen, damit sie sich die Haare schneiden lassen können. Dann werden sie alle erkennen, dass die Berichte über dich falsch sind und du das Gesetz befolgst. Was die Menschen aus den anderen Völkern angeht, die zum Glauben gekommen sind, hier haben wir ja schon eine Entscheidung getroffen. In einem Brief haben wir ihnen geschrieben, dass sie sich vor folgenden Dingen hüten sollen. Sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für Götzen geschlachtet wurden. Sie sollen kein Blut zu sich nehmen und kein Fleisch von Tieren essen, die nicht ausgeblutet sind. Und sie sollen keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen. Daraufhin tat Paulus sich mit den Männern zusammen. Am folgenden Tag begann er, gemeinsam mit ihnen die vorgeschriebenen Reinigungen zu vollziehen. Er ging zum Tempel und meldete, wann die Zeit ihres Gelübdes ablief. Darauf sollten für jeden von ihnen das vorgeschriebene Opfer dargebracht werden.